es gibt nur eine Gesamtsituation. Doch ein Podcast, dessen Bewältigung Lauer und Fehler, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation.
Und herzlich willkommen zur 174. Folge von Lauer und Wehner. Aufgenommen am Dienstag, den 25. Juni 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Jäger, Zäune und EigentümerInnen, Versammlung N. Wir bewältigen die Gesamtsituation. Das mache ich nicht alleine. Das mache ich mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Er ist mit mir verbunden über ein Telefon. Im Herzen vereint, physikalisch getrennt, natürlich aus Sicherheitsgründen. Guten Abend, lieber Ulrich.
Hallo, guten Abend. Wir fliegen auch immer getrennt von Düsseldorf nach Frankfurt.
Das will aber auch die Bundesregierung so. Da können wir nichts dran ändern.
Natürlich kürzlich extrem alt gefühlt, als da in der Nähe des Frankfurter Flughafens, wie man sagte, der also irgendwo weniger als halb so alt war. Früher, habe ich gesagt, gab es Flüge von Düsseldorf nach Frankfurt.
Nee.
Naja, schönen guten Abend, lieber Christopher.
Ja. Das ist auch schön, wenn man mit seinem Kriegswissen noch ein bisschen glänzen kann.
Ja, der Berliner Publizist und Fixer. Closer. Christopher Lauer am anderen Ende der erdgebundenen Handyleitung.
Am Ende der erdgebundenen Handyleitung, ja. Es ist uns sehr wichtig, dass das eine erdgebundene Handyleitung ist. Drunter machen wir es auch nicht mehr. Ich hatte ja nochmal um Feedback gebeten aus der Community zu den Jingles. Und dieses Feedback kam dann auch. Und es war so am Ende, dass ich jetzt gesagt habe, okay, die Leute sind leicht in favor, also was heißt leicht? Also die meisten haben gesagt, Christopher, bitte, wir wollen weiter diese lustigen Jingles hören. Und selbst die Leute und einige Leute haben gesagt, ja, mich nerven diese Jingles zwar, aber du machst ja Kapitelmarken, da kann ich dann vorspulen, ne? Die Jingles bleiben. Ulrich, traditionell, wir wollen ein sehr niederschwelliger Podcast sein. Was machen wir eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, es ist tatsächlich so, dass du noch nicht gesagt hast, dass wir für die Bewältigung der Gesamtsituation zuständig sind. Das ist übergeordnet unseres Anwendens im Rahmen des Podcasts. Daneben sorgen wir für eine Regulierung des Emissionshaushaltes durch faktenbasiertes Aufwärmen.
Das muss für heute reichen. Wir sind auch ein sehr kompakter Podcast. Nicht nur sehr niederschwellig, sondern auch sehr kompakt. Kommen wir direkt zu der wahrscheinlich beliebtesten Kategorie, nicht nur dieses Podcasts, sondern auch aller Podcasts im deutschsprachigen, wenn nicht sogar im gesamten Raum dieser Erde, ja, im Weltraum. Es ist ja bekanntlich, sind ja alle Dinge im Weltraum und wir auch und damit I rest my case. So, worüber wir nicht reden. Worum geht es da um strategisches Schweigen? Was ist strategisches Schweigen? Man darf sich einfach nicht über jeden Müll aufregen. Früher hieß das Stop making stupid people famous. Und es gibt auch einen guten Merksatz, ne, hier Brandolinis. Ist es Brandolini? Ja, ich mache es immer falsch, aber ich glaube, diesmal habe ich es richtig. Brandolinis Gesetz, dass es immer eine Magnitude mehr Arbeit erfordert, Bullshit aus der Welt zu räumen, als diesen in die Welt zu setzen. Und deswegen versuchen wir hier quasi Diskussionen im Keim zu ersticken, bevor sie überhaupt aufkommen. Und deswegen reden wir hier einmal für euch über Dinge, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Es gibt verschiedene Gründe, warum man nicht über Dinge redet. Manchmal, weil sie einfach doof sind, manchmal, weil sie einfach so böse sind, dass man weiß, das ist doch Ragebait. Da versucht jemand uns aus der Reserve zu locken. Und heute haben wir ein Thema, ich glaube, das hatten wir noch nicht oft. Das ist nicht nur sehr dumm, sondern auch sehr, sehr rage-baitig. Und zwar gab es in den vergangenen Tagen eine doch etwas, ja, ich muss, also eine wirklich sehr unschöne, unwürdige Diskussion über Bürgergeld bei ukrainischen Männern, Ulrich. Was ist da passiert?
Ja, ist eine vereinfacht gesagt, eine dreistufige Shitshow. Und die fängt an, das steigert sich auch immer weiter. Also erst würde ich sagen, kein Bürgergeld mehr für UkrainerInnen sozusagen. Die Leute, die das gesagt haben, haben natürlich nicht gegendert, ne? Aber kein Bürgergeld für Ukrainer und UkrainerInnen. Damit fing es an. Dann hat also so ein
Hinterbänkler,
ja, aber auch ein vor Mut und Kampfeslust nicht mehr laufen könnender Hinterbänkler die Differenzierung machen wollen, das Bürgergeld könnte schon sein für Ukrainer und Ukrainerinnen, aber nicht für wehrfähige Fahnenflüchtlinge aus der Ukraine.
Hat er wirklich und Fahnenflüchtlinge gesagt?
Nein, Fahnenflüchtige. Nein, ja. Aber für doch Fahnen, der Begriff Fahnenflüchtig kam dann vor.
Ja, ja, das schon, ja.
Okay. Ja, ja. Und also das war und dann, das war also schon genug Anlauf genommen, damit dann jetzt Alexander Dobrindt auch dachte, oh, was da raucht, da stimmt jetzt, da gehe ich hin. Und dann den dritten Stein auf diesen Idiotenhaufen legte und sagt, ja, also die können ja jetzt eigentlich dann auch mal in die Westukraine zurückgehen, statt hier das Bürgergeld mit der Nagel zu reißen.
Ja.
Und das war also der schlimme Dreiklang. Und damit haben wir eine neuere Rubrik des Nicht-Drüber-Redens entwickelt, nämlich aus hygienischen Gründen. Das ist so erschütternd, ja, und
auch so verwahrlost, ne?
Ja, das macht es ein so, also wie kann man bloß,
ja,
kann man nur, wie kann man nur so tief sinken und so zu schäbig ist, ja, durch die Gegend laufen.
Ja.
Und das ist aus den verschiedensten Gründen schäbig, aber auf in jeder Dimension ungemein schäbig. Und es ist sogar unter dem egoistischen Gesicht schäbig, weil ich mir immer denke, wer weiß, was noch passiert, wenn wir mal irgendwohin fliehen müssen, denn fliegt uns das alles auf die Füße und gar nicht mal zu Unrecht. Oder ja, jedenfalls ist es gewissermaßen schlüssig, dass die sagen, ja, ja, also tut uns leid. Also ich meine, du jetzt so als Typ, da bist du ja schon ganz schön gerupft.
Warum kommen immer die Männer aus Deutschland, wird dann gefragt.
Genau, bist ein bisschen gerupft, aber du, nein, aber das müsst ihr sicherlich verstehen. Ich habe jetzt nichts gegen Deutsche, aber so wie du und die Deinen sich damals verhalten haben, als es uns schlecht ging, sorry, German, sorry, Uli. Aber vielleicht das nächste Mal, ne?
Ja.
Wenn du es überlebst. Ja. Also schon aus egoistischen Gründen. Und dann, wie kann man sich nur da die, und das Ganze spielt ja in diesem, wenn wir uns schon befasst hatten, der ganze Rahmen dazu ist ja diese Abschiebefantasien da von,
ja,
von einer dreistelligen Zahl von Syrern und Afghanen im Wesentlichen, da wurde man ja erstmal weichgeschossen, hat sich schon so geekelt vor der Diskussion. Und dann kommt jetzt hier den Sinn. Und das ist so schlimm, finde ich, weil es so falsch ist, einfach so sachlich falsch, dass das ist für den Staatshaushalt
bumsegal.
So völlig irrelevant.
Ja.
Dann natürlich mal wieder Angriff auf die Schwächsten, die sich überhaupt nicht wehren können.
Ja.
Diese Verantwortungszuweisung an eine Personengruppe, die jetzt schuld sein soll an irgendwas, also Methode. Und diese vordergründige, wo wirklich nur so Leute, die einfach aus irgendwelchen Gründen nicht weiter denken als 1,25 Meter, sagen, oh, das stimmt aber eigentlich. Also diese vordergründige, also sehr vordergründige Schlüssigkeit, die das hat. Also so, oh, Pfannenflüchtlinge und dann hier kassieren oder ist doch sicher im Westen der Ukraine, kann man auch wieder zurückgehen.
Ja.
Alles wird außer Acht gelassen, was so ein Minimum an Anstand erfordert.
Ja, es ist komplett verwahrlost.
Und das muss man aufhören, dass man jede Woche sich fragt, ob man dieses Bürgergeld nicht für den einen, die andere,
Medienversagen,
für alle kürzen kann. Und Medienversagen, in der Tat, ist es so, also es gibt einige wenige, aber man muss ganz lange suchen. Zum Beispiel in dieser Diskussion kein Bürgergeld für Ukraine-Flüchtlinge, sondern Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ja, Halleluja, dann wäre also der monatliche Betrag für einen Alleinstehenden nicht mehr diese fürstlichen 563 Euro, nachdem die es als Bürgergeld gibt, sondern nur karge 506 Euro. Ist immer noch zu viel, würden viele sagen, höre ich schon. Aber also dann wird da diese Riesendiskussion für 60 Euro gemacht. Das ist ja das Vordergründige, was außer Acht gelassen wird. Etwas tiefgründigere Dinge, die außer Acht gelassen werden, sind ja die Umstände, dass die Verortung im Bürgergeldbezug dazu führt, dass Förderungsmöglichkeiten bestehen und die Aussicht besteht, die Leute arbeiten, dass die ukrainischen Menschen dann hier arbeiten. Und da kommt ja dann und da merkt man endgültig, dass da im Verständnis, im Menschenbild wirklich ziemliche Kurzschlüsse stattgefunden haben. Da kommt dann diese Diskussion auf der Ebene Einwand gegen das Bürgergeld insgesamt, wie auf der Ebene Bürgergeld für Ukrainer und Ukrainerinnen, ist zu sagen, ja, 563 Euro Geschenkpflicht, da geht man nie arbeiten. Sagen die Leute, die ohne weiteres ein anständiges Essen mit ihrer Frau 563 Euro mal einnehmen willst, wenn man sich schon mal was gönnt. Ne?
Ja.
Ja, also ganz schlimm, so dass man eigentlich nicht drüber reden darf. Und ich verstehe das. Ich habe da tatsächlich Schwierigkeiten. Also ich habe mich da vom Rest der Bevölkerung oder von Teilen der Bevölkerung muss zugeben, so weit entfernt, dass ich nicht verstehen kann, wie man dazu nicken kann. Und so eigentlich sagt's.
Ja, also ich würde verschiedene Dinge dazu sagen wollen. Erstens, ich habe mir gedacht, man muss vielleicht doch nochmal den Namen dieses CDU-Abgeordneten sagen, einfach damit man sich den merkt, wenn er nochmal irgendwas Doofes sagt, dass man dann einfach weiß, ach, das war doch der damals sowas Doofes gesagt hat. Das war Steffen Bilger, der so ein auf X, dem Kurznachrichtendienst Twitter, sein Profilfoto, da grinst er wie ein Honigkuchenpferd. Und er hat einen Tweet retweetet von Marcel Fratscher, dem Ökonomen. So, und Marcel Fratscher schrieb, die Forderung nach Beschränkung des Bürgergeld für Geflüchtete ist blanker Populismus. Niemanden wird es besser gehen. Niemanden wird auch nur einen Euro mehr haben, wenn Deutschland Geflüchtete schlechter behandelt. Und dann ja. Steffen Bilger. Vielleicht hatte der gerade einen Schlaganfall.
Es ist für alle Leute, die einen Schlaganfall hatten, nicht nett, ne? Aber
das stimmt. Sagen wir mal, er ist ja CDU-Mitglied. Ich versuche das ja rational. Ich versuche rational zu verstehen, woran es liegt. Und wahrscheinlich ist es einfach zu viel Alkohol. So, Steffen Bilger schreibt dann als Quote Retweet, insbesondere wegen des Bürgergelds sind so viele Ukrainer bei uns. Das ist schon mal eine steile These, ja. Also wenn ich mir angucke, was der Russe da an Drohnen auf das Land schmeißt, würde ich vermuten, dass die nicht wegen 563 Euro hier sind, sondern weil ein Arschloch-Diktator ihr Land ohne Rücksicht auf Verluste komplett zerbombt und dabei auch zivile Ziele angreift, dabei auch sich solcher Schweinetaktiken bedient, dieses sogenannte Double Tap, ja, dass du erst so ein ziviles Ziel angreifst, dann legen da ein paar Verletzte rum und dann kommen die Rettungskräfte und dann schmeißt du die nächste Bombe drauf, ja. So, also Steffen Bilger hier schon mal ganz klar komplett ins Klo gegriffen. Jetzt, ohne diese Ampelfehlentscheidung, hätten wir Milliarden weniger ausgeben müssen. Wir hätten weniger Konkurrenz um Arzttermine, Betreuungsplätze und Wohnungen. Das ist blanker Hohn. Das ist blanker Hohn. Der letzte Satz, wie üblich, liegt Marcel Fratscher falsch. Der Satz stimmt auch nicht. Aber das alles miteinander zu verknüpfen, das ist ja eine intellektuelle Fehlleistung. Da ist ja noch nicht mal das Gegenteil von richtig. Ne? Also Steffen Bilger, das ist wirklich, wirklich traurig, wenn man sich überlegt, wie viele junge, motivierte Menschen in Deutschland Politik machen wollen, politisch was gestalten wollen. Und dann sitzt so ein Typ wie Steffen Bilger, der in seinem Leben wahrscheinlich tatsächlich noch nie richtig gearbeitet hat, im Deutschen Bundestag und pupst da halt so rum mit seiner Abgeordneten-Diät von 10.000 Euro im Monat. Also das ist so dumm mit Arzttermine, Betreuungsplätze und Wohnungen, da gehe ich nicht drauf ein, weil man dann würde man ja dieses Argument in irgendeiner Form ernst nehmen und würdigen. Und ich werde jetzt nicht eine Magnitude mehr Arbeit reinstecken, als um das zu entkräften.
Nichtmals ein Nanogramm, richtig.
Wer keine Belege zu seinen Behauptungen bringt, der muss auch nicht mit Belegen entkräftet werden. Da kann man rein,
so ist es.
Wenn man sagt, es ist Steffen Bilger, absoluter Scheiß, geh kacken. So, aber das Allergeilste, und da muss ich mich bei Thorsten Denkler bedanken, früher bei der SZ, dann zwischendurch auf diesem Podcast-Schiff vom Gabor Steingart und jetzt bei Table Media. Das war für den, glaube ich, auch so ein innerer Kreisparteitag. Der hat dann die ganzen Protokolle rausgesucht, wo die CDU damals beantragt hat, dass die Ukraine-Flüchtlinge doch ganz schnell bitte aus diesem Asylbewerbergesetz rausgenommen werden sollen und ins SGB, ich glaube, 2 oder 3 rein sollen. Und da muss man sagen, Chapeau, dass es wenigstens einer gemacht hat. Ja, dann hat es nämlich wenigstens eine kleine Gruppe von Menschen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitgekriegt. Da ging das dann ziemlich steil. Und dann muss man da an dieser Stelle nochmal sagen, das ist natürlich dieses ganze Verhalten der CDU, CSU ist vor dem Hintergrund, dass sie das selber gewollt haben, doppelt und dreifach bigott. Dass man dann auch noch sagt, ohne diese Ampel-Fehlentscheidung. Ja, lieber Steffen Bilger, wo warst du denn? Der Wichser hat da wahrscheinlich sogar noch dafür gestimmt. Der hat da noch dafür gestimmt, der stand da damals und hat wahrscheinlich gesagt, so hier, also das ist ja hier voll die Ampel-Fehlentscheidung, dass die Ukraine-Flüchtlinge im Asylbewerbergesetz sind und noch nicht im Sozialgesetzbuch. Das zeigt mal wieder, wie blablabla. Also diese Leute, das hat mit Politik nichts mehr zu tun, das ist einfach destruktiv und das darf man, da muss man einfach sagen, halt die Fresse. Fang erst wieder an zu sprechen, wenn du irgendwas Vernünftiges, Konstruktives beizutragen hast.
Sehr gut. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Einige Details noch, weil wir gerade auch die Persönlichkeit von Steffen Bilger komplett dechiffriert haben. Das möchte ich jetzt nicht vorenthalten. Ein Punkt ist, er hat sich insbesondere dafür ausgesprochen, neu ankommende geflüchtete Menschen aus der Ukraine vom Bürgergeldbezug auszunehmen, was heißt, dass hier schon angekommene Menschen das Bürgergeld bekommen sollten, was unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung und Artikel 3 über Steffen Bilger sehr schwierig ist. Das leitet über zu der Ausbildung von Steffen Bilger. Steffen Bilger ist nämlich sozusagen ein Kollege, nämlich mit 2 Staatsexamen ausgestatteter Jurist. Er ist bei der Vorlesung Verfassungsrecht in einfacher Sprache hat er wohl leider gefehlt. Aber jetzt kommt der eigentliche Punkt, der Steffen Bilger einfach gerade nicht unbedingt dazu qualifiziert, ihm die Berechtigung nimmt, darüber zu reden, was Leute, die vor einem Krieg in ein anderes, ihnen nicht vertrautes Land flüchten, dazu zu dieser Thematik irgendetwas zu sagen. Denn Steffen Bilger, übrigens evangelisch verheiratet, 3 Kinder, so fängt er seine eigene Abgeordnetenbiografie an. Und dann kommen die Sachen, ich weiß jetzt nicht, wo der Schongau ist.
Das ist in Bayern.
Dort geboren, aber dann geht er wirklich steil in die weite Welt hinaus. Abitur am Max-Born-Gymnasium in Backnang.
Das ist Baden-Württemberg, glaube ich.
Ja, ja. Also Abitur Max-Born-Gymnasium in Backnang. Backnang. Zivildienst bei der Erlacher Höhe in der Außenstelle in Backnang. Studium der Rechtswissenschaft, und da hat es ihn wirklich ziemlich in die weite Welt von Backnang verschlagen, in Tübingen. Und ja, dann hat er noch ein schönes Referendariat, also schon richtig in die große Stadt, am Landgericht Stuttgart absolviert. Also bei dieser Vita, was dazu zu sagen, wie Leute, die ihr Land verlassen, gut, man muss jetzt nicht eine Weltreise gemacht haben, um was dazu zu sagen, wie das ist, wenn man von einem Land ins andere reist, aber das ist nicht schön dieser Haltung, mit diesem manifesten geistigen und räumlichen Flexibilitätsmangel solche Dinge rauszuhauen. Aber letztlich verbeißen wir uns da an.
Aber Ulrich, du Du hast noch eine Top-Qualifikation bei Steffen Beger.
Und er sieht wirklich aus, als wäre er 55, so vom ganzen Habitus her, und ist 45. Okay. 65, sieht aus wie 65.
Du hast aber noch die, sag ich mal, größte Qualifikation Belgas unterschlagen.
Ja, bitte.
Er war nämlich von 2018 bis 2021 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Ach, ja.
Und ich sag mal so, wenn du, ich glaube, das war dann damals, war das Dobrindt, ne? Zuletzt war das Dobrindt, ja. Also, wenn man bei Alexander Dobrindt parlamentarischer Staatssekretär war im Verkehrsministerium, dann hat man tatsächlich, also wirklich jedes Recht verwirkt, sich zu egal welcher Debatte einzuschalten. Also
sehr fast so, als würde Jens Spahn etwas zum Beschaffungswesen sagen.
Ja. So, ja. Also Steffen Beger, wir wollen einfach auch nicht mehr drüber reden. Zuletzt muss man tatsächlich sagen, und das ist ja wirklich, zweites Staatsexamen Jura zeigt dann aber auch irgendwie, dass das dann auch manchmal nichts sagt, weil es ist ja tatsächlich ein Asylgrund für Männer, wenn zu befürchten steht, dass man in das Land, in das man dann zurück abgeschoben wird, zum Kriegseinsatz muss, ne? So. Also, aber gut, dass solche Nuancen, solche Feinheiten.
Ja, da sind wir schon fast wieder in der Auseinandersetzung.
Die kennt der Steffen Beger nicht. Ja. Steffen Beger erinnert mich phonetisch so ein bisschen an den Gilb. Kennst du wahrscheinlich auch noch. Dato Supra ist stärker als der Gilb. Ja, leider funktioniert das. Gibt es sowas gegen CDU-Politiker noch nicht. Jetzt kommt hier der kleine Werbeblock. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ihr macht einen Dauerauftrag, ihr schreibt mir eine Mail und kriegt ihr Zugang zu Lauer und Wehner Plus mit Kapitelmarken, und der Podcast kommt früher und ist generell schöner, und ihr unterstützt diesen Podcast, worüber ich mich sehr freue. Und bei allen HörerInnen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Gehen wir über zu Jens Spahn.
Der Frosch mit der Maske.
Der Frosch mit der Maske, das Faszinosum, weil ich mich ja immer frage, wieso spielt dieser Mann in der deutschen Politik noch eine Rolle, nachdem er als Staatssekretär für Finanzen unter Beweis gestellt hat, dass er nichts kann, und dann als Gesundheitsminister auch unter Beweis gestellt hat, dass er nichts kann, und in seiner Rolle da als Sprecher für Energiepolitik der CDU-Fraktion auch unter Beweis gestellt hat, dass er nichts kann. Ich meine, man erinnere sich noch an seine ganzen Aussagen zur Atomkraft und dass die Atomkraftwerke den Strom in Deutschland schön billig halten würden und so. Und das hat alles nicht gestimmt. Eigentlich weiß man, wenn Jens Spahn den Mund aufmacht, ist im Grunde genommen also zunächst mal die Vermutung, dass das Gegenteil richtig ist. Meistens ist es aber auch einfach falsch, was er sagt. Jens Spahn war Gesundheitsminister, als die Corona-Pandemie ausbrach, und da gibt's ja schöne Geschichten auch dazu. Also so Leute, die dann im Handel mit Masken und so persönlicher Schutzausrüstung, die mit sowas befasst sind, diese Leute haben ja tatsächlich, als in Asien die Corona-Pandemie so anlief, haben die ja tatsächlich Landesregierung, aber auch die Bundesregierung gefragt. Sag mal, Leute, da wird gerade der ganze Markt leer gekauft an Masken und Schutzausrüstung. Wollt ihr nicht vielleicht auch was haben? Wollt ihr Aufträge geben? Nein. Wollten sie nicht, weil Jens Spahn wusste alles besser. Der hat ja auch am Anfang gesagt, Corona, das sei sowas wie ein schlimmerer Schnupfen oder so eine Grippe, alles ganz harmlos. Und also seiner Meinung nach könne das auch, sei das auszuschließen, dass es da in Deutschland zu irgendwelchen Problemen kommt mit dem Coronavirus. So. Und ja, dann wurde man komplett überrascht von diesem Virus Und dann musste alles ganz schnell gehen. Und dann hat das Gesundheitsministerium im März 2020, als die Scheiße so richtig den Ventilator getroffen hat, ich erinnere daran, 14. März 2020 wurde beschlossen, wir machen jetzt die Schulen zu. Es gab dann also diese Lockdowns und dann gab es das sogenannte Open-House-Verfahren im Gesundheitsministerium, wo sie gesagt haben, also alle, die uns bis zu einem bestimmten Termin FFP2-Masken liefern können, kriegen dafür von uns sagenhafte 4,50 Euro. Ja, wo man natürlich auch nochmal die Frage stellen kann, war diese Preisgestaltung vielleicht so gewählt, um da gewisse CDU-Abgeordnete, die sich damit ein Näschen verdient haben, ein goldenes, um die da irgendwie, aber so 4,50 Euro und dann gab es einen Ansturm an Angeboten und dann wurde die Angebotsfrist auf wenige Tage verkürzt und 700 Lieferanten hatten der Bundesregierung angekündigt, dass sie Masken liefern wollen würden. Und die Bundesregierung hat dann gesagt, die Masken müssen aber bis zum 30. April da sein. Und wenn sie einen Tag später kämen, dann sei das ganze Geschäft quasi ungültig und die Lieferung müsste nicht bezahlt werden. Das stand so in diesen Verträgen drin. Wobei ich gar nicht weiß, wie das bei diesem Open-House-Ding ist, ob dann da noch ein extra Vertrag abgeschlossen wird oder ob da einfach irgendwie die Bedingungen irgendwie veröffentlicht werden, unter denen es dann quasi so annehmen.
Also das ist so ein allgemeines
Zwang gibt.
Der wird kontrahiert dadurch, dass du die, dass du die
Bedingungen erfüllst.
Voraussetzungen dieses Angebots gewissermaßen erfüllst. Und
ja. Und diese Klausel, und das war vor 4 Tagen, diese Klausel wurde vom Oberlandesgericht Köln kassiert in einem Urteil für ungültig erklärt, weil sie hat gesagt, dass die Lieferanten dadurch unverhältnismäßig benachteiligt worden sind und dass das Mindeste, was man hätte machen müssen als Ministerium wäre, man hätte denen eine Nachfrist setzen müssen, beziehungsweise wenn die Masken unzureichend waren, dass man dann eine Möglichkeit gegeben hätte, nochmal Masken in ordentlicher Qualität anzuliefern. Also ARD Tagesschau schreibt, ihr Urteil könnte Signalwirkung haben. Das hat insofern Signalwirkung, als insgesamt noch Verfahren anhängig sind, die von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beziffert werden auf einen Streitwert von 2,3 Milliarden Euro. Also das bedeutet, dass
könnte man mal in Unterschiede, Personenunterschiede zwischen Bürgergeld und Asylbewerberleistungen umrechnen.
Oder wie viel Mautdebakel das jetzt sind, ne? Also ich sag
mal, das ist ja nicht so viel, das wäre ja auch sehr teuer.
Andi Scheuer verprasst 500 Millionen Euro oder wie viel das dann am Ende war. Und Jens Spahn sagt ganz locker, hold my beer. So, also, genau, also es steht jetzt zu befürchten. Und das wurde auch jetzt vom Gesundheitsministerium wurden diese 2,3 Milliarden Euro bestätigt. Es steht jetzt zu befürchten, dass die Bundesregierung aufgrund der unfassbaren rechtlichen Expertise Jens Spahns und der Leute, die er dann damals damit beauftragt, dieses Open-House-Verfahren zu machen, waren wahrscheinlich noch nicht mal JuristInnen aus dem Gesundheitsministerium, sondern hat er da irgend so eine Kanzlei rangelassen, weiß ich nicht, Freshfields oder sonst was man da halt so, was man da halt so nimmt.
Nee, ich würde vermuten, dass sie das nicht so dilettantisch gemacht hätten, wer auch immer. Ne? Also, ich möchte keine Marken nennen,
ja.
Aber, also das wirkt schon sehr dilettantisch. Das Vergaberecht ist sehr komplex und dieses Open-House-Verfahren ist letztlich eine Form der Vergabe außerhalb des Vergaberechts, außerhalb der gesetzlichen Regelungen zum Vergaberecht. Das ist eine recht schwierige Nummer. Aber das, was offenbar die Entscheidung des OLG Stuttgart trägt,
Köln.
OLG Köln ist, ja, ich war noch da in Backnang.
Du warst noch bei Backnang.
Ich war noch in Backnang.
Ich weiß.
Das, was die Entscheidung des OLG Köln trägt, sind recht elementare, recht basale Dinge aus dem gar nicht so hehren Vergaberecht, sondern das, was man im sogenannten Schuldrecht, also im bürgerlichen Recht hat und Dinge, die man im zweiten Semester lernt. Das sind so diese Vertragsarten, dass du, auch wenn du jetzt etwas bestellst und dann sagen die, ja, das ist am 26. Juni ist das da, und es kommt jetzt aber am 27. kannst du nicht sagen, jetzt will ich es nicht mehr. Genauso, wenn du ein Auto bestellst und da ist der Rückspiegel irgendwie nicht richtig funktionsfähig, kannst du auch nicht sagen, ich gebe das Auto zurück. Und das sind Sachen, die lernt man tatsächlich typischerweise im zweiten oder spätestens dritten Semester des Studiums der Rechte. Und da muss man, also gut, Rückschau, wenn es hätte machen können, kann ich natürlich jetzt auch sehr schön sagen. Aber es sieht so aus, als hätte man da mal ein schlechtes Gefühl haben müssen, wenn man da jemanden, der das Jurastudium bis zum dritten Semester durchgehalten hat, wenn man so eine Person da dran gelassen hätte. So sieht das ein bisschen aus.
Ja,
also weil das mit Nachfristsetzen, das ist sehr, sehr bekannt. Das ist sehr bekannt. Da gibt es dann so kleine Fälle. Egon bestellt einen Container Äpfel und zwei, drei von sind nicht richtig gut. Kann er den Container Äpfel zurückschicken?
Ja.
Nein.
Man muss dazu sagen, also ich traue mir schon zu, hätte Fahrradkette zu spielen, beziehungsweise im Nachhinein schlauer gewesen zu sein, weil...
Ich traue mir das auch zu. Ich sage nur immer,
du bist nur bescheiden. Im Gegensatz zu mir, ich kann mir das nicht mehr leisten, bescheiden zu sein. Oder ich auf jeden Fall, weil wenn du so viele Firmen hast, die quasi um die Gunst der Bundesregierung bezüglich dieser Maskenlieferung buhlen, dann wäre es, glaube ich...
Kann es auch nicht so knapp gewesen sein, meinst du?
Dann wäre es, dann war einmal dieser Preis 4,50 Euro zu hoch. Und dann hätte man sich also auch, glaube ich, in einem beschleunigten Vergabeverfahren da irgendwie drauf einigen können, wer denn jetzt was liefert. So, und da...
Ja, vielleicht hätte man auch mal eine Woche mit 2,50 anfangen können.
Ja, man hätte auch bei der deutschen Botschaft in China anrufen und sagen, sag mal, habt ihr irgendwelche Leute, die sich da so ein bisschen auskennen? Kann da mal irgendjemand zu diesen Fabriken runterfahren und das mal irgendwie auskaspern oder irgendwie so? Also weiß ich nicht, es hätte, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten gegeben.
Ja, ich sehe das genau vor mir, wie der Minister dann da Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit zeigt.
Wir machen das jetzt einfach.
Ich bin jetzt, also mir ist für die Gesundheit des Volkes ist mir wirklich kein Geld des Volkes zu schade.
Ja.
Und ich, ach, das ist
ja, und also hier in dem Artikel steht auch nochmal drin, es wurden 5,7 Milliarden Schutzmasken gekauft und 5,9 Milliarden Euro wurde dafür ausgegeben. Und mehr als die Hälfte wurde bis Anfang 2024 vernichtet. Wo ich mich auch so frage, ey, Leute, wenn ihr die von unserem Geld beschafft, warum verteilt ihr die dann nicht so? Ja,
setzt sie gefälligst auch selber auf.
Ja, nee, aber weiß ich nicht. Das ist jetzt, ne? Also die wurden ja von unserem Geld gekauft. Ja, so. Dann hätte man sie auch eigentlich verteilen können. Hat man aber nicht gemacht. Das hat Jens Spahn nur mit den Masken gemacht, wo gesagt wurde, die funktionieren nicht, die haben keine gute Qualität. Da hat man die an Obdachlose und Altenheime verschenkt. Also, ja.
Homeless, go home.
Also auf ganzer Linie ein voller Erfolg. Hier wird noch ein, sag ich mal, Industrievertreter zitiert bei der Tagesschau. Joachim Lutz aus Offenburg, der als Maskenlieferant ebenfalls gegen das Ministerium klagt. Und Joachim Lutz sagt, also nach unserer Schätzung geht es um Gesamtkosten von rund 3,5 Milliarden Euro. Weil da ja noch die Zinsen dazukommen. Ne? Also hier wird von nächste Woche wird wohl da verhandelt bei einem anderen Lieferanten, ILTS heißt der, da ging es um einen Auftrag über 85 Millionen Euro. Ja, und mittlerweile sind das aber 118 Millionen Euro wegen der Zinsen, ne? So. Und also, dann hat das Oberlandesgericht Köln keine Revision zugelassen. das ist nicht so gut.
Ja, und es ist so, dass bei diesen Vergabeverfahren ist jetzt auch nicht so, dass da erstmal irgendwelche total verpeilten Richter da anfangen und sich da ein bisschen dran versuchen ist Eingangsinstanz ist gleich das OLG. Ne? Und ja, dann kannst du mit Glück schaffst es noch bis zum BGH, aber dann ist natürlich auch Sense. Und der Bundesverfassungsgericht kannst du auch nicht mehr hin, weil
die haben ja keine Lust drauf.
Schützt eher den Bürger als den Staat.
Peter Müller hat keine Lust, darüber zu urteilen.
Peter Müller ist, glaube ich, schon raus.
Ist heraus.
Aber das ist ja nicht der zentrale Punkt dieser Angelegenheit. Was also dringend erforderlich ist, dass das Volk den Emotionshaushalt wieder so weit reguliert bekommt, dass es sich bei 2,3 Milliarden oder 3,5 oder wie viel es am Ende werden, jedenfalls bei allem, was so Milliarden oder hunderte Millionen betrifft, dass man da emotional vielleicht doch ein bisschen mehr schwingt als bei 3 bis 7
Ukraine.
Peanuts, die man UkrainerInnen vorenthalten möchte.
Ja.
Also man merkt es ja, ne? Also irgendwie ist jetzt die eigene Stromrechnung wichtiger als 1 Milliarde für Masken zu viel oder 2.
Ja,
das muss man ein bisschen konkretisieren. Das ist, ist dann auch die Aufgabe, dass man das wirklich mal in Elektroladesäulen, Kita-Plätze.
Ja, oder auch in Munition. Wenn jeden
Quatsch rechnet in man in Fußballplätze
für die Panzerhaubitze 2000 oder so, ne? Also ich meine, es ist egal für was. Diese 2,3 Milliarden Euro wären überall besser ausgegeben worden. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, wenn die jetzt 118 Millionen Euro bekommen oder so, dann müssen die natürlich auch diese Masken liefern, ne? So, wobei dann ist es wahrscheinlich wieder, weiß ich nicht, wenn dann die Ware zwischenzeitlich durch Nichtannahme kaputt ist, dann muss der wahrscheinlich auch nicht nachbessern oder nachliefern. Es ist ein Kreuz. Was ich bemerkenswert fand, Jens Spahn kam ja in diesem Podcast in den letzten Wochen leider häufiger vor. Und Jens Spahn machte ja in den letzten Wochen auf sich aufmerksam, weil er einen Untersuchungsausschuss forderte zu den sogenannten AKW-Files, Klammer auf, schönes Detail. Das sogenannte Nachrichtenmagazin Kikero ist gegen diese Webseite Volksverpetzer in allen Punkten gescheitert. Die haben ja irgendwie, Volksverpetzer hat ja irgendwie so ein Artikel geschrieben, so dass die beim Kikero einfach ein bisschen zu blöd sind, um da diese Akten irgendwie richtig zu lesen. Dann waren die ganz erbost und haben denen direkt eine Unterlassungserklärung reingeballert. Dann haben die natürlich, sind natürlich vors Landgericht Hamburg gegangen, wunderbar. Und selbst das Landgericht Hamburg gesagt so, nö. So, und das heißt, an diesen AKW-Files, das hat aber bisher wahrscheinlich Jens Spahn niemand gesagt, ist halt tatsächlich gar nicht so viel dran. Was ich bemerkenswert und ganz toll finde und auch in einer gewissen Weise beeindruckend, weil ich könnte das nicht, wie vollkommen schmerzbefreit Jens Spahn ist und sich natürlich überhaupt gar nicht dazu äußert. Überhaupt gar nicht dazu äußert. Der Typ, der wochenlang wegen eines kompletten Popanzes durch die Welt gelaufen ist und einen Untersuchungsausschuss forderte, ist auf einmal ganz, ganz leise, wenn durch seine Inkompetenz ein Milliardenschaden dem Bundeshaushalt bevorsteht. So sind sie, die sogenannten
Konservativen. Der hält aber auch den Weltrekord in Selbstbild-Fremdbildabweichung wahrscheinlich.
Ja, also wenn das olympisch wird, schicken wir Jens hin.
We send our best man, Jens
Spahn. Da holen wir Platin.
da holen wir Krypton.
Ja, wir
Kryptonite.
Genau, wir schicken ihn auf die intergalaktische Olympiade. Da wird er nicht nur der beste auf der Welt, sondern der beste des Universums. Ja, also Jens Spahn,
kaufst Jens Spahn für seinen wirklichen Wert ein und verkaufst ihn zu dem von ihm vorgestellten Wert.
Das ist aber auch so ein bisschen Jens Spahn, das ist, da kommt wieder das schöne Wort, was wir in letzter Zeit viel zu wenig verwendet haben in diesem schönen Podcast, Konträrfaszination.
Ja, Konträrfaszination,
das ist irgendwie
so. Er hat schon
so
auch eine stabilisierende Wirkung mit dem Quatsch, den er den
ganzen Gesamtkunstwerk, Tag das Gesamtkunstwerk Jens Spahn ist doch
man
wirklich.
Braucht ihn schon, er ist schon wichtig.
Ja, wenn man ihn nicht hätte, bräuchte man halt jemand anders, wo man sich so denkt, meine
Ja gut,
meine,
es warten einige, die diese Rolle auch ohne weiteres ausfüllen können.
Die CDU hat da Vorräte, also strategische Kompetenzvakuumreserven sind das.
Zur Not, ne, kann man ja auch ein paar FDP-Leute einwechseln.
Genau, ich meine, was macht eigentlich der Kubicki, ne? So, ja, also Jens Spahn, ich bin nach wie vor für einen
Wirtschaftsminister Kubicki.
Ich bin nach wie vor
geht
für
abwärts,
ein,
Jungs.
Für Vorrunden aus, politisches Vorrunden aus. Ich bin nach wie vor für einen Untersuchungsausschuss Jens Spahn, Jens Spahn Files. Das kann man beliebig noch aufbrezeln, ne?
Ja,
Es ist schon bemerkenswert. Und jetzt ist es eigentlich an der deutschen Medienöffentlichkeit, aber auch an den anderen Parteien im Deutschen Bundestag, dass sie das mal noch ein bisschen am Köcheln lassen und den guten Herrn Spahn seine eigene Medizin schmecken lassen.
Ja, immer wieder auch schön der Vergleich mit den sogenannten Skandalen, wie zum Beispiel, dass der eine der Trauzeuge vom anderen war. Das wird ja wirklich teuer. Oder da einer in der Kantine vom Wirtschaftsministerium einen Teller hat fallen lassen, der in ein anderer.
Oder ich glaube, es gab auch mal irgendeinen Skandal mit Annalena Baerbocks Schuhen oder irgendwie sowas, ne? Oder dass die Grünen überhaupt Stylistin, yeah. Kosten der Stylistin, ja, Jens Spahn mit anderen Leuten, und es ist ja noch immer nicht geklärt, wie der diese Villa finanziert hat, ne? Das ist ja mein großer Traum, dass dieser Podcast das mal irgendwann herausfindet, wie der gute Jensi da seine Villa finanziert hat.
Ja, der hat die ein Privatdarlehen von Monika Hohlmeier.
Zu Negativzinsen.
Negativzinsen in Höhe der Tilgungsrate.
In einem Open House Verfahren. Ja, also
ja.
Gar nicht mal Power so gut. House. Aber hey, das ist halt so, ist das halt, wenn die politische Elite des Landes halt aus Leuten wie Jens Spahn besteht, ist auch sehr traurig.
Nordrhein-Westfälischen Sparkassen Azubis.
Ja. Der hat auch nie richtig gearbeitet in seinem Leben, ne? So.
Ja.
Wer aber auch
ja,
wahrscheinlich.
Steffen
Bilger hieß der.
Steffen Bilger, noch nicht mal Bilgin. Ich dachte, der hätte wenigstens so einen Migrationsnachnamen. Der hatte schon ein bisschen gearbeitet, ne? Der war als Rechtsanwalt tätig. Davon allerdings schon mal 3 Jahre in der Strategieabteilung der MVV Energiedienstleistung
gehen. Ja, wissen wir doch.
Syndikus wahrscheinlich. Nicht für die Beziehung zur CDU.
Ja,
gut.
Ah.
Ja, nicht richtig gearbeitet ist eigentlich vor allem. Ja, egal.
Ich werf das denen aber einfach gerne vor, weil das ist ja etwas, was die auch gerne, was sogenannte Konservative werfen das ja auch gerne anderen Leuten vor, und dann ich bin einfach so frei.
Ja, zu Recht. Ich wollte nur nicht noch mehrere draufsetzen jetzt. Sondern ich wäre jetzt auch bereit für ein neues Thema.
Du wärst bereit für ein neues Thema. Wir hatten ja, genau, Zustimmungslösung, Widerspruchslösung. Es geht um Organspende. Ulrich.
Ja. Alle 4 Jahre.
Was macht das mit dir?
Inzwischen, alle 4 Jahre, gibt es eine Initiative, diesmal von einer Abgeordnetengruppe, wahrscheinlich fraktionsübergreifend, die stellt Folgendes fest. Wir haben etwa 8.400 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Und in jedem Jahr werden so etwa 1.000 Spenderorgane in Deutschland frei, sozusagen. Und da sagen die, das ist ja ein Zustand, der doof ist. Wie könnte man das denn ändern? Und da sagen die dann, okay, aktuell ist es ja so, dass eine Organspende nur dann möglich ist, wenn es eine Zustimmung gibt. Also ist grundsätzlich nicht möglich, aber mit Zustimmung möglich. Drehen wir das doch einfach um. Sagen wir, eine Organspende ist grundsätzlich möglich, es sei denn, die betroffene Person hätte einen Widerspruchswillen manifestiert. So. Und da kann man auf knallharte Evidenz verweisen, dass das funktioniert. Dass das zum Anfall weitaus einer höheren Zahl von Spenderorganen führt. Denn das ist in den Rechtsordnungen, die diese Widerspruchslösung haben, nachgewiesen, dass sie einfach mehr Spenderorgane gewinnen können. Und es gibt auch tatsächlich sehr breit angelegte Studien dazu, dass das funktioniert. Und dann regt sich nicht zuletzt von den sogenannten Liberalen stets ein Sturm der Empörung, der dann auch noch, der also offenbar, der so tut, als sei das mit Abstand geilste, was man im Leben an Freiheit und Selbstbestimmung haben kann, die Frage, ob, wenn man nun mal gerade irgendwie gehirntot ist, dass man dann entscheiden kann, was mit der eigenen Niere passiert. Das erheben die zum, ja, also zum Gral der Selbstverwirklichung.
Damit steht und fällt die Eigenverantwortung.
Wer kennt es nicht?
Wer kennt es nicht?
Also, ja. Und man ist ja auch häufig in dieser Situation, dass man das für sich und andere entscheiden muss. Ja. Ne? Dass man sagt, ey, ich hänge hier gerade fast tot oder schon hirntot. Was soll ich mit meiner Niere machen? Und dann sagt man, nee, die behalte ich schön.
Die bleibt.
Und dann geht's einem, wieder gut. Ja, das ist sehr, sehr bedauerlich. Und was mich jetzt hat dieses Thema besonders besprechenswert erscheinen lassen, was das jetzt besonders besprechenswert für mich macht, ist, dass die einerseits die Evidenz, auf die sich eine solche Widerspruchslösung stützen kann, dass sie das Ziel, einfach mehr Spenderorgane zu erhalten für Menschen, die Spenderorgane brauchen.
Ja, das ist ein wichtiges Detail, ne? Das ist nicht so.
Das ist nicht irgendwie Lifestyle, eine neue Niere, ne? Glaube ich.
Glaubst du?
Habe ich auch gehört von Menschen, denen das tatsächlich, ist schon eine krasse Nummer, wenn du da.
Ja, ich habe in meiner Familie.
2 bis 5 Mal in der Woche zur Dialyse gehst.
Das ist dann der Lebensmittelpunkt, ja, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jedenfalls
sehr, sehr prägend, ne? So wie ich das aus der, also das ist, glaube ich, wenn man das erlebt, ist es noch eindrucksvoller. Also mit großer Bravour tragen das Menschen, aber wäre ja schön, wenn sie es nicht tragen müssten, weil auch die Menschen, die hirntot sind, denen man dann so eine Niere noch rausnehmen kann, ja, das wohl nicht mehr merken. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es bei jeden Zweiten trifft, diese Entscheidung, ne? Sondern wie gesagt, also bislang 1.000 und es könnten vielleicht 3.000 sein im Jahr in Deutschland oder wie viel auch immer. Also die Evidenz ist so groß, dass es funktionieren würde, dieses Ziel, Leben zu retten, und ist ja nicht nur eine Komfortfrage, manche Leute sterben halt auch, wenn sie kein Spenderorgan bekommen, dieses Ziel, Leben signifikant zu verbessern und zu retten, kann man evidentermaßen erreichen und tut es nicht. Unter sehr fadenscheinigen Gesichtspunkten und darauf gekommen, auf dieses Thema also für unbedingt sprechenswürdig zu halten, war, als ich heute Morgen die Presseschau im Deutschlandfunk hörte. Und
das
da
ist ja
waren
auch nicht
dann,
vergnügungssteuerpflichtig, ne?
Genau. Und da waren dann ausnahmsweise die berühmte Volksstimme aus Magdeburg.
Ah.
Die hatte aber eine, dieses denkbar einfache, vernünftige Verfahren könnte zig Menschenleben retten. Die war gut. Die Volksstimme wäre ich sonst immer, denke ich, oh Gott, jetzt halt das Lenkrad fest, sonst fährst du hier in den Tiergarten ein. Und ja, aber dann waren so Schwäbische Zeitung, Reutlinger Generalanzeiger und Rheinzeitung, die hatten dann solche Sachen, wer nicht ganz deutlich ausschließt, seine Organe zu spenden, gibt automatisch seine Einwilligung. Ist ein Schweigen wirklich ein Ja?
Tja,
und
das hat bestimmt ein Mann geschrieben.
Ja, genau. Und dann dieses, wer sich nicht äußert, wird automatisch zum Spender. Den fand ich auch besonders gut. Wer sich nicht äußert, wird automatisch zum Spender. Das wäre ein Eingriff, dieser Eingriff des Staates wäre ein Übergriff auf die Bürger. Es gilt das Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung und jetzt kommt zu Lebzeiten wie nach dem Tod.
Das ist schon mal, das ist falsch. Ne? Also
starke, so, und dann vielleicht noch einer, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ja, wobei, nee, das waren eigentlich die schönsten.
Das waren die Knall. Nee, mir ist das wichtig zu sagen, dass das mit der Selbstbestimmung, mit dem Tod halt tatsächlich buchstäblich aufhört, weil du einfach aufhörst, eine auch juristische Person zu sein. Klar, es gibt noch so Sachen wie Störung der Totenruhe und solche Späße, ja, so, ne? Aber das ist jetzt nicht, sonst, also ich meine, Selbstbestimmung und so, soll man dann jetzt auch über Wahlrecht für Tote reden, ja? Wobei, sollte ich jetzt niemanden auf dumme Gedanken bringen, ich glaube, das Wahlrecht für Tote, ja,
pass auf, das kommt, ist nicht die neue Osnabrücker Zeitung.
Das kommt schneller als das Wahlrecht für Kinder.
Für Kinder und Jugendliche, ganz genau. Ja, hier, nee, einen haben wir noch, neue Osnabrücker Zeitung. Das ist kein legitimer Weg, die Widerspruchslösung. Sie beruht auf einer zynischen Überlegung. Je mehr Menschen von dem Thema gar nichts mitbekommen und daher auch nicht ahnen, dass man ihnen im Falle eines Hirntods womöglich ein Organ entnimmt, desto erfolgreicher ist sie.
Im Falle,
anders gesagt,
im Falle eines Hirntods.
Es geht darum, die Leute zu übertölpen. Ja. So. Und,
wer also kennt's nicht?
Das ist einfach so unendlich falsch, die Überlegungen, die da angestellt werden.
Das ist einfach sehr, sehr
also
dumm.
Also ich kann das natürlich nachvollziehen. Also jeder wird wohl das nachvollziehen können, dass dieses Thema so ein bisschen unangenehm ist und man sich also auch wünscht, dass einem keine, weder Herz, Leber noch Niere entnommen werden, weil man gerade gehirntot ist. Das kann ich nachvollziehen, dass es ein Unbehagen verursacht. Ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass man da so ein bisschen Angst vor hat, dass möglicherweise sich ein Arzt da in so einer utilitaristischen Abwägung entscheidet, och, guck mal, gebe ich doch lieber dieser hübschen 16-Jährigen als dem alten, die Niere als den alten Sack da noch am Leben zu halten. Kann ich alles verstehen. So. Aber dann kommt man an den Punkt, wo man dann einfach mit drei Klicks im Internet sagt, ja, ich möchte das nicht, oder ein Zettelchen bei sich führt oder das seinen Angehörigen sagt.
Ja.
Es ist ja so, dass du musst du halt, sofern du Angehörige hast,
ist immer besser, sagst, wenn du eine hast.
Ja, ist besser.
Ich weiß. Nee, du könntest nicht, dass hier jemand hört und dann denkt, ich brauche gar keine Patientenverfügung.
Ja, aber also du musst wirklich nur einen Federstrich machen und dann hättest du bei der Widerspruchslösung dieselbe Situation, wie du sie bei der Zustimmungslösung hast, oder eine noch bessere. So, das ist dieser grundlegende Einwand.
Die Leute, die sich jetzt aufregen, haben bei Corona bestimmt immer ganz laut Eigenverantwortung geschrien.
So ist es. Und dann ist halt, muss man sich ja auch mal die Irrationalität dieses Vorgangs vergegenwärtigen. Das ist die absolute Ober-Ultra-Ausnahmesituation im Leben oder sagen wir kurz nach dem Leben eines Menschen. Das passiert ultra wenigen Menschen. Und ja, und es wird so getan, als, wie schon eingangs gesagt, als sei das, also die Krönung, das Hochamt, ja.
Fällst mit dem Fahrrad hin und dann an der Ecke steht schon der Notarzt, der die Messer wetzt, um dir noch halblebend die Organe rauszuholen,
so
wie bei
das,
diesem
lebenden
Organspende-Sketch von Monty Python.
Ja, einfach nur das Knie aufgeschürft, ne? Ja. Tetanus-Spritze sagen dir, aber tatsächlich Niere raus,
genau. So. Ja. Also ja, und ich war da, ich muss ganz zu meiner Schande gestehen, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich halt tatsächlich gedacht, dass sowas passieren könnte. Ja, also dass man quasi, ja, dann liegst du dann da so auf dem Tisch und dann sagt er, ja, hier so ein paar Nieren und so ein Herz, ne, Chancen sind jetzt nicht ganz so gut, aber wie gesagt, das mit dem Hirntod, das ist halt echt nochmal ein ganz, ganz wichtiges Detail. Ja. Und dieser Hirntod muss meines Wissens auch nochmal dann durch zwei verschiedene Ärzte festgestellt werden. Also das ist nicht so, dass dann da der eine Arzt dann da sagt, ja, ja, der ist hirntot, sondern das gucken sich zwei Ärzte oder ÄrztInnen an. Also das ist, und wie du sagst, es ist, also dass du so krass verletzt wirst, dass dein Gehirn nicht mehr funktioniert, aber wie durch ein Wunder der Rest deines Körpers schon noch irgendwie, ja. Ja,
es, ja, passiert, es ist halt auch so wishful thinking, ne? Magisches Denken, dass man sagt, also es kann ja sein, dass ich, ob das der erste Binde wieder zurückkommt, ne? Und dann habe ich keine Niere. Und das ist natürlich blöd. Und ja, zumal eben dieser Effekt wohl auch tatsächlich funktioniert, sogenannte Default-Effekt, dass Menschen die voreingestellte Regelung völlig unabhängig davon, ob sie sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, verwenden. Das ist also eine dieser klassischen Verzerrungen. Ganz stabiler Nachweis dafür findet man immer wieder. Kann man auch replizieren, solche Studien. Ja, und daran liegt es einfach, dass hier zu wenig Organe vorhanden sind. Man hätte wahrscheinlich mehr als doppelt so viele, wenn nicht gar dreimal so viele Organe zur Verfügung, wenn das einfach gemacht würde. Ja, und das ist, ja, wie man so sagt, da komme ich also ganz schwer klar drauf, wie das sein kann, dass das nicht jedem einleuchtet. Das ist natürlich jetzt auch kein Selbstattest großer intellektueller Qualität, dass ich nicht verstehen kann, dass andere es anders
sehen. Warum sind die Leute so dumm? Warum sind die Leute nicht so klug wie ich?
Ja, aber es ist schon schwierig. Also es gibt Themen, wo mir es leichter fällt und welche, wo es mir schwerer fällt.
Ja.
Ja, so viel zum Thema.
Aber ich habe jetzt ChatGPT nochmal gerade gefragt, wie das mit dem Braindead ist. Und das sind jetzt Zahlen der WHO und das ist halt weltweit, ne? Das ist jetzt nicht ein Land, sondern weltweit. Also Verkehrsunfälle, 1,35 Millionen Menschen jährlich. Das ist bei 8 Milliarden Menschen nicht ganz so viel. So,
wir dann, würden nicht sagen Peanuts, aber es ist nicht viel.
Stroke and Cardiovascular Events, also Schlaganfall, Herzinfarkt, irgendwelche anderen Sachen mit dem Herzen. About 15 million people suffer from stroke each year, with about 5 million resulting in death or severe disability. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass man weltweit nur 15 Millionen Schlaganfälle im Jahr hat. Also, das überrascht mich ja jetzt tatsächlich.
Ja,
traumatic.
Finde ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht, ob das wirklich belastbar ist.
Weißt du nicht? Ich muss sagen, ich vertraue ChatGPT eigentlich immer ganz gut.
Also, ja, das ist schöner halt. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen, was der Christoph bei da gerade macht. Nicht nachmachen.
Also, sagen wir mal so. Ich wollte das, was du gesagt hast, einfach nochmal mit Zahlen untermauern und, ja. Wenn man drüber nachdenkt, kann man sich vielleicht auch logisch erarbeiten, warum es tatsächlich nicht so viele Hirntode gibt. Aber gut, Das ist jedem selber überlassen.
Vielleicht sollte man auch den ganzen alten CDU-Wählern mal sagen, dass
ihre Organe
wahrscheinlich
nicht mehr gebraucht
werden. Ohnehin auch nur typischerweise, das weiß ich nicht genau, wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen.
Ja, man nimmt nicht die Organe eines 85-Jährigen.
Und verpflanzt ein 85-jähriges Herz in einen 35-Jährigen mit Herzinsuffizienz. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Es ist alles sehr schwierig. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Insbesondere, wenn man Pech beim Denken hat. Kommen wir zum Schluss. Oder willst du noch irgendwas zur Widerspruchlösung sagen?
Nein, ich krieg sonst auch irgendwelche Erkrankungen spontan.
Krieg plack. So.
Dermatologische Erkrankung.
Dermatologische Erkrankung. Plack. Wir waren uns nicht sicher, ob wir über Bettina Stark-Watzinger und die Gesamtperformance der FDP reden oder das sogenannte Sommerinterview mit dem sogenannten Friedrich Merz. Und ich tendiere gerade dazu, weil das mit Jens Spahn so viel Spaß gemacht hat und auch bei Friedrich Merz so eine gewisse Konträrfaszination vorhanden ist. Würde ich gerne über Friedrich Merz reden, über sein Sommerinterview.
Ich gehe mit.
Du gehst mit. Ich denke, am berichtenswertesten zu diesem Sommerinterview ist.
War seine Frau dabei, ist die Frage.
War seine Frau dabei, die dann so während des Interviews die Moderatorin so ein bisschen. So ein bisschen eingeschüchtert hat, ja. So, nee, ich finde, also die Nachricht ist eigentlich, dass es gar keine richtige Nachricht gibt, weil Friedrich Merz hat in den vergangenen, die Ulrich, bitte sieh es nach, die sehen für mich alle gleich aus. Friedrich Merz hat in der Vergangenheit dieses Sommerinterviews zielsicher, also wie so eine ferngelenkte Präzisionsrakete dafür genutzt, um irgendwelche Dinge zu sagen, die danach Deutschland wochenlang beschäftigt haben. Ja, das war, ich weiß gar nicht, hat er das in einem Sommerinterview gesagt, dass die AfD, dass das ja eine ganz tolle Denkzettelwahl ist? In einem Sommerinterview hat er das gesagt mit der Brandmauer, dass das auf lokaler Ebene er sich durchaus vorstellen könnte, dass man da mit der AfD zusammenarbeitet.
Darf ich mal eine Frage stellen? Hast du dir das angeschaut?
Ich kann mir sowas nicht anschauen. Ich schaue mir danach mal die Berichterstattung dazu an, aber ich bin tatsächlich körperlich, das ist auch ein großes Defizit, das gebe ich zu. Ich bin aber körperlich nicht in der Lage, mir sowas anzuschauen.
Ja, das hätte mich auch wirklich sehr gewundert. Sonst bräuchte ich
dann jeden Sommer einen neuen Fernseher, weil ich zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche Gegenstände dagegen werfen würde. Das geht einfach nicht. So,
was hat er denn so gesagt, was dich so...
Ja, also das wirklich Faszinierendste...
Was dich so berührt hat.
Was hat das mit mir gemacht? Das, was mich wirklich berührt hat, ist Jens Spahn... Warum sag ich immer Jens Spahn? Friedrich Merz hat sinngemäß gesagt, mit den Wahlen jetzt in Ostdeutschland, mit den Landtagswahlen, statt jetzt zum Beispiel nochmal zu bekräftigen, dass man die AfD nicht wählt und dass die CDU nicht mit der AfD koaliert oder so, ja, hat er allen Ernstes gesagt, ja, also wenn man möchte, dass die AfD, wohlgemerkt, Klammer auf, das ist der Mann, der gesagt hat, er wird die AfD halbieren. Derselbe Mann ist das. Dann hat er gesagt, wenn man möchte, dass die AfD nicht an die Regierung kommt, dann müssen die Wähler der anderen Parteien, also SPD, FDP, die Grünen, die müssen alle, statt ihre eigenen Parteien zu wählen, die sie wegen deren Programme oder warum auch immer, weil sie den Thomas Kemmerich so sympathisch finden, wählen, die müssen statt dieser Parteien die CDU wählen.
Also, das ist sehr clever.
Wenn ich es nochmal so sage, das ist einfach so, statt irgendwie eine Nichtwählerkampagne zu fahren, statt mit den demokratischen Parteien den Schulterschluss zu suchen und zu sagen, wir niemals bis zum Kältetod des Universums machen wir das nicht, ja. Stattdessen sagt er, ja, also was ist das für ein Demokratieverständnis? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die AfD in Deutschland ist so groß wegen Politikern wie Friedrich Merz. Wir würden uns keine Sorgen über die AfD machen, wenn wir wüssten, dass die Brandmauer tatsächlich steht. Aber es steht ja tatsächlich zu befürchten, dass die CDU insbesondere in Ostdeutschland früher oder später mit der AfD koalieren wird. So, das ist doch das eigentliche Problem. Und dann stellt sich dieser Mann hin oder er sitzt und sagt, ja, also wählen Sie doch einfach mal nicht die Partei, die Sie wählen wollen, sondern CDU. Warum sagt er nicht, ja, also ich rufe die WählerInnen der CDU auf, dieses Jahr alle Bündnis 90 die Grünen zu wählen? Auf die Idee kommt er nicht. Warum nicht? Ist ungefähr genauso absurd, wie zu sagen, ja, die anderen sollen uns auch noch ihre Stimmen geben.
Ja, möglicherweise hat der Kollege Merz vielleicht das Wahlrecht auch nicht so verstanden. Nee. Das ist ja so ein Phänomen, was es in Mehrheitswahlrechtssystemen so für die zweite Runde gibt. Ne? Dass man sagt, okay, in der ersten Runde habt ihr noch hier diesen inzwischen ausgeschiedenen Loser unterstützt. Jetzt unterstützt uns. Durchaus schlüssiges Konzept, dass man so sagt, aha, ja, jetzt ist irgendwie Nikki Haley weg, dann sagt sie, unterstützt doch den Joe Biden. Das wäre, da ergibt das Sinn. Hier erscheint das so ein bisschen so, wenn ein Kind diese Idee verträte, würde man sagen, es wirkt ein bisschen naseweiß. Ne? Ah. So, das ist aber eine schlaue Idee, Lukas. Ne? Also richtig toll, toll. Es geht nur nicht, ne? Weil macht keiner. Ja, das ist eben das Phänomen, das mich durchgehend stört, ob es jetzt bei Friedrich Merz oder anderen aus diesem Formenkreis ist. Das ist ja disruptiv alles. Das ist ja, sind ja keine Alternativangebote. Es sind gar keine Angebote, geschweige denn Alternativangebote. Es ist immer nur die Leier, die anderen nicht. Die anderen sind doof. Und statt zu sagen, warum man selber.
Auch ein bisschen nach Popo.
Warum man selber toll ist und vielleicht mal irgendwie eine Idee bringt. Und diese Fixierung auf die AfD, abgesehen davon, dass es natürlich schon ein starkes Stück ist, die Anständigen dafür verantwortlich zu machen, dass die AfD stärker und stärker wird, das ist natürlich schon wirklich fies. Ne? Also das ist ziemlich widerlich. Also er macht die Ampelkoalition, sagt er ausdrücklich, trage die Verantwortung für das Erstarken der AfD. Also mit anderen Worten, auch und gerade eine Partei wie die Grünen sei verantwortlich für das Erstarken der AfD. Das ist ja auch durch nichts belegt. Also es ist einfach so aus der Luft gegriffen, weil er sich das vorstellt und es vielleicht gerne so hätte. Und darüber hinaus ist es ja...
Ja, es ist ja auch blöd, sich einzugestehen. Komisch, immer wenn ich was sage im Fernsehen, gehen die Prozente für die AfD rauf. Ja, das muss ja dann mit der Ampel zu tun haben.
Ja, also es wäre irgendwie schön, wenn es da... Und es könnte man sich ja vorstellen, dass da ein irgendwie geartetes Alternativangebot. Ja. Nicht der Vorschlag, nur alles das, was die Ampel macht, einfach nichts zu machen. Wenn da also ein mögliches Handlungsangebot käme, das wäre ja schön. Denn man kann sich ja durchaus vorstellen, dass, also ich hoffe, du fällst jetzt nicht hinten drüber, man kann sich aber ja durchaus vorstellen, dass eine CDU-geführte Regierung vielleicht in einer Koalition mit der Partei Die Grünen Sachen schaffen könnte, die progressiver sind als das, was die SPD jemals zu leisten imstande wäre. Das ist also gerade dieser Effekt, dass also ja auch eine der krassesten Sozialreformen von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands verantwortet wurde, dass dieser Effekt andersherum eintritt. Das wäre ja schön. Ich würde das ja auch
begrüßen.
Ich würde es sogar begrüßen, wenn so ein Friedrich Merz kommt. Und das kostet mich wirklich große Überwindung, das zu sagen. Er hat die Bühne, er kann, meines Erachtens kommt er sogar noch ein bisschen besser an als unser irgendwie pumpiger, maulfauler Schweigekanzler.
Nee, das stimmt nicht. Ich meine, in
er Umfang. Könnte, ja, das ist richtig. Also, aber er hätte das Potenzial, wenigstens was zu sagen. Nee, die Umfragen ist tatsächlich, sind beide auf sehr niedrigem Niveau. Ist er noch ein bisschen weiter dahinter. Aber er wird gewinnen. Also er wird zugewinnen erfahren. Also, es ist nicht schön, ne? Das ist also diese Negativität. Ich verstehe, aber das kann auch nicht sein, dass sie alle nur...
Doch.
Ja, ist wohl so.
Ich habe neulich, und das war ganz bezeichnend, ich habe neulich nochmal, ich finde es jetzt aber leider nicht, irgendein Statement oder Tweet von dem Mario Vogt, dem Vorsitzenden der CDU in Thüringen, der dann irgendwie sagt, ja, also die Leute haben keine Lust mehr auf
irgendwie Verbote und Gendern und sonst irgendwas, ja. Also so sinngemäß, ne? Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, also wenn du dich vollkommen vom Gedanken verabschiedet hast, dass es sich bei Politik darum handeln könnte, was Max Weber so beschrieben hat als die Umverteilung von, sag ich mal, gesellschaftlichen Ressourcen und so, ja. Also wenn du komplett der Meinung bist, dass
sich nichts ändern soll,
dass Politik darin besteht, nur noch so identitätspolitische Parolen rauszuhauen, dann darfst du dich auch nicht wundern, warum dann Leute AfD wählen, ja? Wenn du wirklich den Eindruck erweckst, die schlimmsten Probleme im Land wären Gendern und dass die Leute, weiß ich nicht, ihr Geschlecht wechseln wollen und du den ganzen anderen Scheiß, der da passiert, weiß ich nicht, marode Schulen, jada, 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 zu teures Wohnen, wenn du das alles ignorierst und dann sagst du den Leuten, Gendern ist das Problem, ja, dann brauchst du dich echt nicht wundern. Und die CDU ist, das sagen wir jedes Mal in diesem Podcast, ich sag's jetzt nochmal, die CDU ist inhaltlich halt auch einfach tot. Der Konservatismus befindet sich seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wenn man da die Kanzlerschaft von Angela Merkel dazu zählt, einfach in einer inhaltlichen Krise. Die wissen gar nicht mehr, was sie fordern sollen, außer die Grünen sind doof und ja, das machen wir mal besser nicht. Und der Verbrennungsmotor und sowieso.
Und
Innovation. Ja. Und das Bittere ist, das muss man ja in diesem Zusammenhang auch sagen, weil es ganz gut passt, Friedrich Merz hatte die Chuzpe, bei so einer Veranstaltung der Firma Enpal aufzutreten. Enpal, die auf die Häuser so Solaranlagen und an die Häuserwände Wärmepumpen dran ballern. Da hat er sich hingestellt, Klammer auf, nachdem BlackRock, die Firma, mit der er ja mal was zu tun hatte und wahrscheinlich auch noch immer zu tun hat, 885 Millionen Euro oder Dollar in Enpal investiert hat, dann schlägt da auf einmal Friedrich Merz auf und hat die Chuzpe zu sagen, ja, also CDU sei ja ein ganz großer Freund der Wärmepumpe und ihm ginge das auch nicht zu schnell genug. Ihm ginge das nicht zu schnell genug,
ja.
was die Bundesregierung da machen würde mit den Wärmepumpen. Wir könnten schon viel weiter sein. So, und wenn man sich dann irgendwie zurückerinnert, wie destruktiv und ideologisch verblendet die CDU, die das Gebäudeenergiegesetz torpediert hat, mit was für Lügen die da aufgeschlagen sind, so von wegen, das würde irgendwie 100.000 Euro kosten und dann wird da immer die alleinerziehende Oma mit ihrer Witwenrente, die auf einem Berg wohnt und kein Auto hat, gebracht als Beispiel. Also die sind ohne Scham. Die sind ohne Scham, die wissen überhaupt nicht, was sie machen wollen, außer sich, ja, siehe Maskendeals, die Taschen voll zu machen. Also ich bin echt froh, dass ich politisch und insgesamt halbwegs gefestigt bin, weil ich kann total verstehen, dass die Waffengesetze so streng sind in Deutschland, weil ich kann total verstehen, zumindest auf einer emotionalen Ebene, warum Leute dann am Ende AfD wählen. Das kann man nicht mehr ernst nehmen, was dieser Mann da macht. Und das wäre auch meine Kritik an diesem Format des Sommerinterviews. Du kannst doch jemanden wie Friedrich Merz nicht allen Ernstes wie einen seriösen, wählbaren Politiker darstellen oder wirken lassen. Den musst du doch die ganze Zeit fragen, Herr Merz, wen wollen Sie verarschen? Wen wollen Sie verarschen? Bei der Politik, die die CDU macht, wen wollen Sie verarschen?
Ja, ich würde, das ist eine rhetorische Frage. Ich würde tatsächlich auf den von dir immer wieder luzide analysierten und dargestellten Umstand noch einmal auch zurückkommen. Er kann ja einfach nichts dafür, weil die wirklich keine Ideen haben. Die wärmen alte Konserven, die sie noch aus der guten alten Zeit haben, auf und merken gar nicht mehr, dass der Deckel sich da schon ziemlich wölbt und man das gar nicht mehr essen kann heutzutage. Und das ist überaus schade, weil währenddessen es ja nicht wirklich besser wird. Und die eigentliche Schuld daran, dass man die Lösung bei den Anbietern der vermeintlich einfachen Lösungen sucht, tragen diejenigen, die es noch nicht mal versuchen, Lösungen anzubieten für die Zukunft der Welt und vor allem dieses Landes. Man könnte ja wirklich sehr, sehr schöne Sachen hier vorschlagen und machen. Man könnte irgendwie die Infrastruktur ein bisschen ausbauen. Man könnte den Familien ja auch so Kitas zur Verfügung stellen, die nicht irgendwie immer einen Tag in der Woche wegen Krankheit geschlossen sind. Man könnte vielleicht, es war ja Jens Spahn, der in Mexiko dessen Beitrag zum Leben im Alter war, dass er in Mexiko da wahrscheinlich Tequila saufend durch die Gegend gezogen ist und da Fachkräfte abwerben wollte.
Ja,
bravo. Also, sagen wir so, es gäbe hier so schöne, schnelles Internet. Wäre auch mal so eine Sache, für vielleicht Verwaltung ein bisschen digitalisieren. Ich bin übrigens aufgefordert worden, meinen Führerschein, ich habe noch so einen aus Pappe, umzutauschen.
Ja.
Ich habe erstmal zweimal das identische Schreiben gekriegt, wahrscheinlich weil alle das identische Schreiben zweimal bekommen haben. Und dann ist die Digitalisierung der Verwaltung so weit fortgeschritten, dass neben der buchen Sie Ihren Termin doch bequem über unsere tolle Internetseite www.verwalt.-unterstrich-sternchen-bla ein QR-Code war, den konnte man dann abfotografieren und dann war man direkt auf der Seite, die einem dann aber gesagt hat, das ist einfach überhaupt keine Termine bei keinem der 170.000 Bürgerämter in Berlin gibt. So, was ich damit sagen, wäre auch sowas, könnte man auch alles stellen, also ab und zu wird dann nochmal so Bürokratieabbau, ja Halleluja, das so nicht mit uns, wir wollen Angebote sehen, die einzigen, die tatsächlich, du musst das jetzt ja als Mitglied nicht sagen, aber die tatsächlich mit Angeboten ab und an jedenfalls mal um die Ecke kommen, sind die Grünen. Das ist halt so.
Und ja gut, man muss fairerweise sagen, also die die SPD, das ne, Mindestlohnerhöhung, also die
ja, das war SPD. Allerdings wirklich ultra vires, ne? Also dass der Kanzler, ich habe das auch durchschaut, diesen Move zu sagen, ich will den Mindestlohn 15 Euro vor der Wahl. Es ist ja nicht, ist ja keine Festsetzung der Regierung, der Mindestlohn, ne? Das ist also, das kann sie nicht so zwischendurch einfach sagen. Das fand ich sehr unredlich auch vom
Bundeskanzler. Aber der Mindestlohn wird durch den Bundestag beschlossen, ne? Und die Bundesregierung bringt Gesetzesänderungen in den Deutschen Bundestag ein, ne? Die hat ja auch das Initiativrecht, so. Und also kann man jetzt drüber streiten. Ich wollte an der Stelle nur ein bisschen, damit das hier nicht so einseitig Grün-Lobhudelei wird. Die SPD, die sind auch relativ.
Herr Kollege, werfen Sie mir Lobhudelei vor, ja?
Aber wir sind schon so der Podcast, wir sind auch zum Beispiel Deutschlands bester Robert Habeck Fan-Podcast, ne? Das muss man schon sagen, dass wir den einfach sehr, sehr, sehr toll finden. Das wäre auch noch eine schöne Sache zum drüber nicht reden gewesen, was die Bunte aus Robert Habecks sehr reflektierter Einlassung zum Thema Familie und Nationalsozialismus gebracht hat. Nee, aber Klammer zu, damit das hier nicht so eine Lobhudelei wird. Ich durchstöbere gerade auch so ein bisschen die Twitter-Seite von Mario Vogt und das ist halt auch alles nicht schön. Der retweetet dann zum Beispiel hier einen Menschen, der Simon Betschinger heißt, der über sich schreibt, Unternehmer, notorischer Optimist und Diplom-Volkswirt, in Klammern Uni Konstanz. Also wenn du irgendwie in deine Twitter-Bio reinschreiben musst, was du an welcher Uni gelernt hast, okay, ja, Herausgeber vom Aktienmagazin, CEO und Gründer der TradeFox GmbH, FDP-Supporter mit 2 Ausrufezeichen. Und der twittert, es herrscht Fachkräftemangel. Die griechische Regierung hat nun Folgendes beschlossen. Wer 6 Tage in der Woche arbeitet, bekommt 40% mehr Gehalt. Leistung wird belohnt. An Feiertagen sind es sogar 115% mehr.
Ich denke, wir sollten uns Griechenland zum Vorbild nehmen für den Arbeitsmarkt auch.
In Deutschland wird überproportionale Leistungsbereitschaft sofort mit der Steuerkeule bestraft. Das ist falsch. Wer viel arbeitet, sollte Steuervorteile bekommen. Also, wo ich einfach sagen muss, also wie viel Pech beim Denken muss man denn haben, um sowas zu twittern, ohne Ja, ohne sich dafür zu schämen. Also, und dann wird das auch noch vom Vorsitzenden der CDU in Thüringen retweetet und wahrscheinlich für gut geheißen. Ich meine, hallo, als CEO der TradeFox GmbH hindert niemanden, insbesondere auch das deutsche Steuerrecht, Simon Betschinger nicht daran, seinen Mitarbeitern 40% mehr Gehalt zu bezahlen. Oder 150% mehr Gehalt. Er kann auch allen Leuten eine 200% Gehaltserhöhung geben. Ja, das muss nicht die griechische Regierung oder die Bundesregierung irgendwie beschließen. Ich meine, was ist denn das? Immer freier Markt schreien und dann soll die Bundesregierung irgendwas beschließen. Ja, wer soll denn das Gehalt dann bezahlen? Woraus denn? Aus Steuergeldern oder was? Ich check das nicht. Und so, also, und das ist das Niveau der politischen Auseinandersetzung und Debatte. Solche Leute, weiß ich nicht, Mario Vogt, stell dir mal vor, Mario Vogt wird Ministerpräsident Thüringens.
Tja, da verbrennt sogar die Rostbratwurst.
Da bist du sprachlos. Ja, also CDU.
Ja, da fällt mir auch nichts mehr ein.
Gar nicht mal so gut.
Also wir möchten gerne Ideen haben und nicht Ideenlosigkeit und Negativität.
Fertig. Immer
hört
dagegen.
Hört euch das an. Lieber
Ach, du
Steffen Bilger.
Scheiße. Der Mario Vogt folgt mir ja. Was ist das denn? Oh Gott.
Dann schick dir mal eine Direct Message hier.
Ja, ich schick dir mal eine Direct Message, Mario.
Listen to the podcast.
Listen to the podcast.
Ich denke,
wir sollten das abbinden.
Abbindezeit.
Wobei, ich muss da ganz kurz.
Du kannst noch nicht.
Ich habe eine Patrone. Ich muss da leider drüber reden, weil mir das jetzt eingefallen ist. Das ist drüber nicht reden. Also ganz, ganz kurz. Das geht auch ganz schnell. Robert Habeck hat so ein People's Peace gemacht oder wie man das nennt, ja, wo er so ein bisschen über sich so redet und alles. Und aus irgendeinem Grund war er der Meinung, ich weiß jetzt nicht, ob das so unglaublich klug war, irgendwas wird er sich dabei gedacht haben. Er war der Meinung, er muss über seine Familie reden und darüber, dass sein Urgroßvater und sein Großvater beide ziemlich dick dabei waren im Nationalsozialismus. Also sein Urgroßvater muss wohl sogar irgendwie Vertrauter von Josef Goebbels gewesen sein. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, man hat ja, glaube ich, wenn man hat 4 Großeltern, dann hat man 8 Urgroßeltern, ne? So.
Ja, davon aber nur 4 Großväter, Urgroßväter.
Ja, so, gut. Also einer von 4 war schon mal.
Damals herrschte da noch Klarheit.
Auf jeden Fall, wichtiges Detail. Beide, sowohl der Großvater als auch der Urgroßvater, sind 1952 gestorben. Robert Habeck wurde 16 Jahre später, 1968, geboren. Das bedeutet, auch für die Leute, die der Meinung sind, man sollte ganz viel Mitbestimmungsrecht haben, wenn man hirntot rumliegt und es darum geht, dass die Niere weg muss. Robert Habeck hat seinen Nazi-Urgroßvater und seinen Nazi-Großvater nie kennengelernt. Was er aber gemacht hat, und das sagt er in diesem Interview, er hat mit seiner Großmutter und mit seiner Mutter ganz viel darüber geredet, wie das denn jetzt so war mit denen. Ja. Und sagt dann, er hat für sich daraus abgeleitet einen politischen Auftrag. Was ich ja erstmal total sympathisch finde, wenn jemand sich mit der NS-Vergangenheit seiner Familie auseinandersetzt und da einen politischen Auftrag ableitet, der nicht darin besteht, dass er das Fünfte Reich Wirklichkeit werden lassen möchte. Ja, so. Also ist doch erst so. Was macht schon die Bunte? Macht da allen Ernstes irgendwie dunkles Familiengeheimnis draus, ja. Die Bild bringt's auch sofort unter dem Titel irgendwie das dunkle Familiengeheimnis, die NS-Vergangenheit, Robert Habecks Familie oder irgendwie sowas, ja. Also, das war schon an Blödigkeit nicht zu überbieten, ja. Also, wenn man mit Dummheit Energie erzeugen könnte, damit wären wir schon mal für dieses Jahr versorgt gewesen, ja. So, aber dann, da bin ich dann komplett getiltet. Eine Journalistin beziehungsweise Autorin bei der Zeit Online Jana Hensel, die kannte ich vorher auch nicht. Und bei die twitterte dann, der Tweet ging dann nämlich rund, die twitterte dann, dass sie, jetzt bitte festhalten, erschüttert ist über diese Enthüllungen von Robert bezüglich Robert Habeck, und das hätte Robert Habeck viel früher und von sich selbst aus erzählen müssen. Wo ich mir so denke, hallo, der hat das von sich selbst aus der Bunden erzählt, und warum jetzt so? Egal. Das Geile, was das dann alles noch viel bekloppter gemacht hat, das Geile bei Jana Hensel ist, dass die vor Jahren selber einen Artikel über ihren Vater geschrieben hat, in dem es sinngemäß darum ging, ja, ihr Vater ist gestorben und sie hat ihn eigentlich nie richtig kennengelernt, hatte kein Verhältnis zu ihm. Und dann resümiert sie auch so, dass sie ja auch zum Beispiel nie mit ihrem Vater darüber geredet hat, was der Großvater im NS gemacht hat. Auch weil sie wohl ein bisschen Angst vor der Antwort hatte oder so. Das finde ich schon mal großartig. Also erschüttert zu sein über eine sehr differenzierte Aussage über Robert Habecks und gleichzeitig nicht ansatzweise das hinzubekommen, was Robert Habeck da nämlich persönlich gemacht hat, nämlich das für sich mal irgendwie verarbeitet und aufgearbeitet. Und dann wird's aber noch lustiger, denn redet sie darüber, wie sie aus dem Haus oder der Wohnung ihres Vaters dann zwei so Kisten mit so Papierkram mitnimmt. Unter anderem die Mitgliedsausweise irgendwie ihrer halben Familie, also weiß ich nicht, Vater, Großvater, Großmutter, hast du nicht gesehen, in einer Einheitsgewerkschaft der Deutschen Demokratischen Republik, die, wenn man sich ein bisschen auf der Internet-Enzyklopädie Wikipedia informiert, die halt einfach eine Vorfeldorganisation der SED war und ein Teil des SED-Machtapparates und sich in diesen Unterlagen auch noch eine Satzung dieser Gewerkschaft gefunden hat. Ja, also, und das war jetzt nicht irgendwie nach dem Mauerfall, sondern war vor ein paar Jahren, so, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren. So. Und das schreibt die einfach so, ohne auf die Idee zu kommen, sich die Frage zu stellen, warum ist das denn da noch in den Unterlagen meines Vaters? Welche Bedeutung hatte denn diese Gewerkschaft für meinen Vater und meine Familie, ja? Und solche Leute sagen dann, ich bin erschüttert, dass über die Enthüllungen zu Robert Habeck, und das hätte der viel, also, willst du noch kurz sagen, was das mit dir macht? Weil ich finde, das ist so.
Es lässt mich sehr erleichtert zurück, dass dieses Thema keine Reichweite gefunden hat.
Aber ist doch krass, oder?
Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass es keine Reichweite gefunden hat.
Ich komme da nicht drauf klar. Aber gut, dann muss ich das jetzt wohl abbinden.
Ja, ich fürchte.
Muss ich das jetzt wohl abbinden? Also, muss ich rausschneiden.
Noch einen Abbinder zu dir nehmen.
Noch einen kurzen. Also einen kleinen Abbinder. So, liebe Hörer, Innen. Das war die 174. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 25. Juni 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Jägerzäune und Eigentümerversammlungen. Bleibt gesund. Ah ja, und Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Ja, es fehlte noch was.
Bleibt gesund, werdet nicht verrückt. Ich habe die traurige Nachricht, jetzt am Ende dieser Folge mitzuteilen, dass wir für mindestens 2 Wochen nicht stattfinden werden, weil der liebe Ulrich in den Urlaub fährt und anscheinend nicht beabsichtigt, sein Podcast-Aufnahmegerät mit in den Urlaub zu nehmen, so wie das der Christoph immer macht. Ja, bleibt gesund, werdet nicht verrückt. Empfehlt uns weiter, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt. plus.lauerundwehner.de. Wenn ihr uns schon unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht es gut. Tschüss. Und genießt den Jingle. Tschüss.
Adios. Ciao.
Es gibt nur eine Gesamtsituation. Nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wena, die Gesamtsituation. Lauer! Gesamtsituation, Bewältigung.